Stammtisch.
Der Podcast vom RefLab und von Reformiert, wo man sich die Meinung kann sagen
und sie auch mal ändern darf.
RefLab.
Ganz herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Stammtisches. Bei uns laufen die Drähte gerade heiß. Die Bits und Bytes bewegen sich wegen eines Beitrags von Manuel und Stefan, wo es darum geht, ob wir in den Kirchen den Sonntagsgottesdienst brauchen oder nicht. Vor 500 Jahren gab es auch große Diskussionen und damals war es so, dass man Klöster geschlossen hat. Und ein Name steht damit in Verbindung, die letzte Äbtissin von Zürich, Katharina von Zimmern. Und das ist heute unser Gesprächsthema. Ich bin Johanna Di Blasi aus dem RefLab und neben mir sitzt Felix Reich, Chefredakteur von Reformiert. Und unser Gast heute ist Irene Giesel.
Hallo miteinander.
Du hast die Sternstundenreligion moderiert und hast TV-Gottesdienste des SRF verantwortet und bist in der ökumenischen Frauenbewegung auch engagiert gewesen. Heute bist du vor allem Autorin und bald, nämlich am 30. Mai, wird im Frau Münster dein neues Buch vorgestellt. Das ist ein biografisches Buch. Der Titel lautet Katharina von Zimmern, Flüchtlingskind, Äbtissin, Bürgerin von Zürich. Sag uns, wie du dazu gekommen bist, da nochmal in diesen Stoff einzutauchen. War dieses Jubiläumsjahr, nämlich vor 500 Jahren die Schließung des Frau Münster Klosters, war das der Anlass?
Ja, das ist der Anlass gewesen, weil wir haben schon, also Gian Pestalozzi, Präsidentin vom Verein Katharina von Zimmern und ich, haben schon vor ein paar Jahren gesagt, 2024, da muss es dann nochmal etwas geben. Weil das ist ein wichtiger Zeitpunkt gewesen. Mit der Übergabe von der Abtei Frau Münster hat sich ganz viel konkretisiert und ist nachher auch nicht mehr rückgängig machbar gewesen. Also es ist so, wie wenn der materielle Vollzug dort nochmal wirklich einen wichtigen Punkt erfahren hat.
Also würdest du sagen, eben, wir haben ja 2019 das Reformationsjahr gehabt. Wenn das jetzt in das Verhältnis setzt, also wie würdest du sagen, ist denn die Bedeutung von eben 1524 im Verhältnis zum 19.
Also im 19. sind natürlich alle gedanklichen Vorstöße, alle Ideen sind dann auf die Welt gekommen, mit dem Zwingli sind diskutiert worden, sind Konflikte aufgebrochen. Zürich hat sich mit der Zeit dann in zwei Hälften geteilt, die sich recht bekämpft haben. Das macht man, denkt man vielleicht wenig daran zurück, dass das wirklich eine Polarisierung war in der Stadt. Und mit der Übergabe der Abtei ist einfach eine Klarheit entstanden. Da war es dann auch materiell entschieden gewesen. Und als im 31. dann Niederlage der Reformierten gegeben hat und ein Haufen Altgläubige eigentlich gedacht haben, jetzt gehen wir wieder zurück, ist das nicht mehr möglich gewesen, weil man hat die ganzen Güter nicht mehr können zurückgeben. Es ist und Zölibat ist aufgehoben gewesen. Das ist nicht mehr rückgängig machbar gewesen. Und ich denke, das hat mit der Übergabe von der Abtei zu tun gehabt.
Also das heisst, wie es hat endgültig gekippt und was hat dann das für die bedeutet, eben für die Altgläubigen, also in der Stadt? Haben die sich einfach müssen fügen oder die Stadt verlassen?
Es hat viele gegeben, die Stadt verlassen haben. Es haben sich ja die Familien geteilt. Die einen sind dann, also zum Beispiel die bekannte Familie Göldli, das war ein Beispiel gewesen. Da ist ein Bruder dann auf Luzern, ein Bruder ist auf Rapperswil, ein Bruder ist da geblieben und hat für die Reformation gekämpft. Und bei der Schlacht bei Kappel sind sich dann die beiden Brüder, der von Rapperswil und der von Zürich, gegenüber gestanden. Und nachher hat man dem einen gesagt, er hätte die Stadt verraten, das sei ja sein Bruder vis-à-vis gewesen. Und es gibt die Schrift von Gerold von Edlibach, das war ein Ratsherr, der altgläubig geblieben ist. Der hat eine Chronik geschrieben und der hat über die Zeit der Reformation hat er ein Tagebuch geführt. Und er hat sich nicht getraut, das zu veröffentlichen. Weil das war so eine aufgeladene Stimmung. Er hat das in seiner Schublade behalten und das hat man erst später entdeckt.
Wir sind jetzt schon ganz bei den Zeitereignissen, aber im Mittelpunkt des Katharina-Gedenkjahres steht ja eben die letzte Äbtissin. Welche Bedeutung misst du dieser Person zu, über die, das müssen wir sagen, es nicht sehr viel Quellenwissen gibt? Wer war sie und wieso feiert Zürich in diesem Jahr Katharina von Zimmern?
Ja, das ist eine spannende Frage. Die stelle ich mir auch immer wieder, wer ist sie gewesen? Weil man hat wirklich von ihr persönlich ganz wenig Quellen. Man hat ein paar Briefe, die sie dann diktiert hat. Aber da ist es mehr um ihre persönliche Situation gegangen, finanziell und ihrer Familie gegenüber. Und das war so ein bisschen der Anfang gewesen, 1999 mit dem ersten Buch, wo wir ein paar Frauen uns gefragt haben, wieso hat sie echt so entschieden? Was ist der Grund gewesen? Und weil man so wenig weiß, kann man natürlich da auch sehr viel einfantasieren. Kann man sich vorstellen, es könnte so gewesen sein. Sie ist vielleicht eine starke Frau gewesen. Sie hat selber entschieden. Und das ist auch ein bisschen Gefahr jetzt, dass man aus ihr eine Figur macht, die sie gar nicht war. Und das war mit ein Grund gewesen, um zu sagen, jetzt schauen wir noch mal ganz genau an. Was weiss man denn wirklich?
Spielt da für dich auch der Zwingli-Film eine Rolle, wo sie ja ihren grossen Auftritt hat und eben ein Bildnis fehlt? Also ist das auch etwas, wo in dem Reformationsjahr weh, ist sie quasi auf die Bühne getreten und jetzt tust du das Bild auch ein bisschen korrigieren oder zumindest erweitern?
Ja, erweitern ist vielleicht richtig, korrigieren vielleicht auch ein Stück weit. Also, so wie sie im Zwingli-Film auftreten ist, das hat mir sehr gefallen. Da ich denke, sie ist eine überzeugende, starke Persönlichkeit gewesen und das ist in dem Film sehr gut rausgekommen. Wobei, so wie sie dann den Schlüssel übergeben hat in dem Film, wo sie auftreten ist und dem Bürgermeister den Schlüssel aufs Pult geknallt hat, so ist es sicher nicht gewesen. Aber was das Bild aussagt, das könnte etwa der Hintergrund gewesen sein. Ich denke, der Zwingli-Film hat sicher ausgelöst, dass jetzt im Gemeinderat von Zürich die Forderung gekommen ist, man will noch mal ein Denkmal, ein Figürliches, wo man sie sieht, wo man sich vorstellen kann, wer sie gewesen ist.
Es ist ja interessant, dass die in ihrer Zeit mächtigste Frau Zürichs, so kann man das sagen, in ihrer Funktion als Äbtissin dieser Abtei mit so vielen Einkünften aus Pfründen, dass diese Frau dann in der Geschichtserinnerung so kaum Spuren hinterlassen hat. Also man hat das kaum weiter tradiert, diese Bedeutung, die sie mal hatte. Das finde ich schon mal interessant, dass das so passiert ist. Und nun mit der gender- und frauenspezifischen Forschung ist man neu auf sie aufmerksam geworden. Und mich würde jetzt interessieren, in deinen neueren Recherchen, du hast schon erwähnt, es gibt ein Vorgängerbuch, aber in den neuen Recherchen, du bist wieder abgetaucht in die Archive. Was ist es denn, was du jetzt in deinem Buch da nochmal ganz neu aufgetan hast?
Also es ist mal erstens die Diskussion, was heisst die mächtigste Frau von Zürich? Du hast jetzt gesagt, sie sei die mächtigste Frau gewesen. Da haben wir lang diskutiert und da sind wir uns alle, die jetzt an dem Jubiläum mitdenken, auch nicht ganz einig. Wie mächtig ist sie wirklich gewesen? Also sie ist sicher von der Formal her, ist sie noch für Stäbtissin gewesen. Aber sie hat eigentlich keine Zuständigkeiten mehr gehabt. Sie hat nicht die Stadt regiert. Also sie hat den Rat müssen fragen, wenn sie Sachen unternommen hat. Ich vergleiche es immer ein bisschen mit dem König Charles in England. Wenn man jetzt würde sagen, er hat England regiert, das geht nicht, dann lacht man, oder? Und sie ist sicher nominell, also wieder, wie sagt man dem, formal, ist sie mächtig gewesen. Und sie hat dann sehr viel Vermögen zur Verfügung gehabt. Aber sie hat in der Stadt eigentlich in der Regierung nichts zu sagen gehabt.
Also könnte man sagen, sie hat zwar viel Besitz gehabt, also man ist vielleicht auch nicht an ihr vorbeigekommen, aber die politische Macht hat sie eigentlich nicht mehr gehabt.
Ja, ich probiere es so mir vorstellen, also wie man von einem riesigen Konzern, das ist es ja gewesen, mit diesen vielen, vielen Höfen und Menschen und Einkünften. Und ich habe mal probiert zu zählen, aber man weiss nicht genau, was, es gibt keine Liste, was alles dazugehört hat, aber es sind sicher mehr als 100 Höfe gewesen, weit um Zürich herum und dann ganz viele Häuser in der Stadt. Und ich denke immer, sie ist so wie eine Verwaltungsratspräsidentin von einem grossen Konzern gehabt. Und sie hat einen Verwalter gehabt, verschiedene Verwalter. Und sie hat die grossen Entscheide unterschrieben. Aber dort ist schon Diskussion. Hat sie wirklich selber gesiegelt? Oder steht es nur im Dokument? Und es ist der Verwalter gewesen, der gesiegelt hat. Das weiss man einfach zu wenig.
Wie bist du vorgegangen? Also, du hast ja auch, ja, Dokumente erschlossen, die noch nicht erschlossen waren. Also wie muss man sich deine Arbeit vorstellen? So in den letzten Jahren, nehme ich an, wo du jetzt da dran bist. Oder ja. Bist.
Ja, einfach, ich war einfach gewundert gewesen. Ich habe immer wieder gefragt, was könnte ich gewesen sein. Zum Beispiel habe ich für das letzte Buch, die sind der Söldnerführer und ihre Töchter, bin ich gefragt worden, in Schaffhausen einen Abend zu gestalten. Und dann habe ich gedacht, oh, 1525 ist das Ehepaar Reischach. Sie hat ja dann geheiratet nach der Übergabe. Und zwar ist ihr Mann von Zürich zum Tod verurteilt gewesen. Er hat also nicht auf Zürich zurück dürfen. Darum ist sie dann zu ihm nach Schaffhausen gezogen. Und dann dachte ich, könnt ihr mal schauen, was dann in dem 1525 in Schaffhausen passiert ist. Bin ich halt ein bisschen nachlesen, was ist denn da los gewesen. Dann bin ich auf den Rebblütenaufstand gestossen. Und das ist immer etwas, was ich mir dann vornehme. Wenn ich auf etwas komme, dann möchte ich gerne die Ursprungsquelle lesen. Und es hat dort über den Rebblütenaufstand vom Hans Stockhaar ein Tagebuchaufzeichnung gegeben. Und dann habe ich die halt in der ersten Quelle nachgelesen und bin so darauf gestossen, dass es dann Katharina von Zimmern und der Eberhard von Reischach geheiratet haben und bin so aufs Heiratsdatum gestossen.
Was ist denn passiert an dem Rebblütenaufstand?
Ja, so die Rebblüter rund um Schaffhausen herum haben ein schlechtes Jahr hinter sich gehabt, nichts mehr zu essen gehabt. Die haben reformatorisch gedacht und haben gesagt, sie wollen auch keine Zinsen mehr zahlen und haben einen grossen Aufstand gemacht und sind gegen die Stadt gezogen, bewaffnet. Dann hat die Stadt das Tor geschlossen, aber 100 haben es noch geschafft im Vorhof, also im Allerheiligen, sind sie dann dort in dem grossen Hof gewesen und haben schwer bewaffnet und haben in die Stadt gewählt, aber von der Stadt haben sich Bürger und Soldaten und Stadtbewachung auch mobilisiert, sind mit schwerem Geschütz vor dem Allerheiligen gestanden, also sind die beiden riesige Truppending gegeneinander gegenübergestanden. Und gerade dort, im Tiergarten, ist heute noch ein Restaurant zum Tiergarten, hat Katharina von Zimmern und der Reischach gewohnt. Die haben also gerade runtergeschaut dort drauf. Und dann schreibt eben der Hans Stockhaar, tut das dramatisch schildern, wie die beiden Haufen gegenüberstanden. Und dann kommen zufällig Ratsleute, wo gerade an einem Hochsee waren, dort im Nachbarhaus, kamen oben runter. Und dann zählt er auf, wer alles runterkommt. Das ist der Georg von Heven, der nächste Vertraute von der Katharina von Zimmern. Der Bayer, das ist der Kampfgefährte vom Reischach gsi, also alles Freunde. Und ein Ratsherr von Rottweil, das ist der Heimatdorf von der Katharina von Zimmern gsi. Also die haben dort oben Hochsee gefeiert. Und es ist genau der Zeitpunkt, wo wir das Hochsieg eigentlich gedacht haben, hätte es müssen stattgefunden haben. Und das ist spannend, in den Überlieferungen nachher steht zwar, es kommen Ratsleute aus dem Nachbarhaus runter, aber von einer Hochsieg, das Wort Hochsieg, haben die nicht geschrieben. Das war den Historikern nicht interessant genug gewesen. Darum musste ich dann in der Handschrift vom Stockhaar nachschauen, ob wirklich Hochsieg steht. Mhm. so bin ich auf das Hochsieg von diesen beiden gestoßen.
Und es ist gestanden?
Ja, ja, es ist okay. Gestanden, klar. Mhm.
Also ist detektivische Arbeit eigentlich, die du
ja,
gemacht hast?
Ja, weil die Historiker lassen immer irgendetwas aus, was sie nicht spannend finden. Und meistens finden sie die Frauenanliegen nicht so spannend. Also fallen die einfach weg. Da kommt es dazu, dass die Frauen nach dem Heiraten anders heissen. So bin ich aufs Erbe von der Katharina gestoßen.
Darf ich, bevor wir zu dem Erbe gehen, nochmal die Geschichte aufgreifen, die du erwähnst und in dem Buch ausführst? Ja, was sagt sie uns? Also diese Geschichte sagt, dass die Rebleute, die Weinbauern und übrigens ja auch die anderen Bauern, damals, es gab Unruhen, sie haben sich gegen die Feudalherrschaft aufgelehnt, sie waren ermutigt durch die Reformatoren, das zu tun. Sie waren nun erstmals, hatten sie auch Zugang zu Originaltext Bibel, also sie versuchten das auch biblisch zu untermauern, dass ein Christenmensch eben ein freier Mensch ist, kein Leibeigener. Das heißt, da gab es diese Unruhen und diese Hochzeitsgesellschaft, diese hochadlige Hochzeitsgesellschaft, die hat es nochmal geschafft zu vermitteln, sodass da nicht Gewalt ausgebrochen ist vor vielleicht dieser Hochzeitsgesellschaft. Auf jeden Fall war da eine Party. Also das ist nochmal gelungen zu entschärfen. Aber das zeigt uns ja nur, dass, finde ich, dass sie da sehr stark auf der Seite sozusagen der Feudalherrschaft stand, natürlich als Äbtissin, als Feudaläbtissin mit so vielen Höfen. Ich glaube, 28 Gemeinden hast du herausgefunden, dass diese Höfe in 28 Gemeinden rund um Zürich waren. Also nochmal jetzt die Frage, wen feiert Zürich da jetzt genau in diesem jetzigen Jahr? Was ist das für eine Heldin, die wir da feiern?
Das ist die Frage, ob Heldin das richtige Wort ist. Für mich, das Erste, was wichtig ist für mich, ist, dass sie 28 Jahre lang die Abtei ganz ausgezeichnet und ganz konstant und stabil geführt hat. Das ist ja schon mal eine Leistung. Ich meine, sie ist nicht, man weiss nicht, wie freiwillig sie in die Abtei gegangen ist. Sie ist mit 13 dort geworden. Sie hat mit ihrer Situation zurechtkommen. Sie hat sich dort stellen, wo man sie angestellt hat. Und sie hat die Abtei ausgezeichnet geführt. Nicht nur finanziell. Es gibt auch ein Zeugnis, dass sie sich sehr um den Gottesdienst gekümmert hat, dass sie das sehr genau genommen hat. Sie hat immer wieder, und das habe ich jetzt für das Buch neu herausgefunden, wie sie immer wieder nach Chorfrauen gesucht hat, speziell auch nach derartigen, die gut haben können singen, also die den Gottesdienst gut mitgestaltet haben. Sie hat gebaut, sie hat gestaltet. Also das ist mal das Erste, dass eine Frau sich in ihrer Situation so gut durchsetzt und so gut kann arbeiten. Und sie hat auch mit der Stadt ein gutes Verhältnis gehabt. Das ist mal das Erste. Und dann ist sie nachher, hat sie konsequent weitergedacht. Also wir nehmen an, wir, da meine ich jetzt auch die Frauen, die für das letzte Buch geschafft haben, dass sie bereit gewesen wäre, auch nicht adelige Leute in die Abtei aufzunehmen. Das war ja ein langer Streitpunkt gewesen zwischen der Abtei und der Stadt. Die Stadt hat schon lange wollen, dass die Abtei auch bürgerliche Frauen aufnimmt. Und da haben sich aber die Chorfrauen noch 1493 massiv gewehrt und gesagt, sie wollen unter sich bleiben, ganz klar. Es müsse bleiben, wie es immer gewesen. Aber sie hat nachher dann kurz vor der Aufgabe der Abtei hat sie noch zwei bürgerliche Frauen reingenommen, die Stadt sie gebeten hat. Wir nehmen auch an, dass sie die Regula Schwarz, das Mädchen, wo man weiss, dass sie es so sehr gern gehabt hat, dass sie es hat reinnehmen. Wir denken, sie war für Reformen dann sehr offen gewesen und hat einfach ganz wach mitverfolgt, was die Situation am Ort war. Ich glaube, sie hat ganz genau gewusst, was gesellschaftlich, theologisch und politisch passiert. Und dann richtig zu reagieren, und zwar konsequent, nicht so halbherzig. Sie hätte ja auch einfach nichts machen können und schauen, wie es weitergeht. Aber sie hat reagiert und hat gehandelt. Und das finde ich sehr eindrücklich.
Fakt ist auch allerdings, dass das Kloster zum Schluss, da waren ja nur noch wenig Frauen. Du sagst, die hat das so vorbildlich geleitet. Allerdings war auch, hast du selber gesagt, nicht ganz sicher, ob sie selber gesiegelt hat, ob sie die verwalterische Tätigkeit selber ausgeführt hat. Aber du sagst jetzt, diese geistliche Aufgabe, das lag ihr wohl am Herzen, da hat sie sich eingesetzt. Und zur Wahrheit muss man dann dazu sagen, es waren einfach immer weniger Chorfrauen da. Und vielleicht war das auch ein Grund, das zu öffnen und zu sagen, da können wir jetzt auch bürgerliche Frauen aufnehmen.
Ja, natürlich. Wenn sie am Schluss allein war und statt sie bittet, die beiden Frauen, die nicht mehr dürfen, die Selnau-Kloster zurück noch reinzunehmen, dann hat sie das gemacht. Aber ich glaube, sie hat am Schluss einfach gesehen, dass es so nicht weitergeht, dass die Abtei keine Zukunft hat. Und dann hat sie gedacht, da schreibt sie in der Übergabeurkunde, sie will, dass die Stadt ihr Vorhaben durchführen kann. Also sie hat gesehen, die Stadt braucht jetzt diese Mittel und sie will das ermöglichen.
Also scheint mir da so ein bisschen zwischendrin zu sein, ist sie Reformerin oder Pragmatikerin?
Ja, das ist eine gute Frage, ja. Also ihrem Freund, der Georg von Heven, den ich vorher schon erwähnt habe, der auch immer wieder Briefe für sie geschrieben hat, der hat am Schluss noch für den Ulrich von Württemberg eine Vogtei übernommen, also er musste handeln für den. Und der schreibt, lässt sonst immer einen Schreiber schreiben für sich, aber einen kleinen persönlichen Brief hat er mit einer schwierig leserlichen Handschrift geschrieben. Er müsste eigentlich einen ganzen radikal evangelischen Prediger anstellen, aber er denke eben nicht so hart wie sein Dienstherr. Er meine, jeder Mensch müsste selber einen Weg zu seinem Gott finden. Und das ist wahrscheinlich so ein bisschen die Richtung, die sie gehabt hat.
Du? Hast du etwas herausgefunden, wie sie dann, vorher haben wir darüber geredet, dass ihre eben auch die geistliche Dimension, der Gottesdienst sehr wichtig war, wie sie dann inhaltlich, theologisch zu diesen reformatorischen Ideen gestanden ist?
Nein, da hat man leider gar nichts. Ich hoffe immer, man findet irgendwo in einem Familienarchiv, wo noch niemand geforscht hat, mal einen Brief von ihr, wo das auch zum Ausdruck kommt. Aber man weiss, dass sie alles reformatorisch gesinnte Leute angestellt hat. Also sie hat erst, also im 96 schon den Engelhardt angestellt, wo nachher einer von diesen drei Mitstreiter war, Leo Jud, Heinrich Engelhardt und Ulrich Zwingli, die sind ja immer zu dritten auftreten. Sie hat den Mykonius angestellt, um die Schule zu leiten. Sie hat dem Zwingli die Möglichkeit gegeben, immer dann im Frau Münster zu predigen, wenn Märt war. Das heisst, die ganzen Bauern von weit rundherum, die dann in Gottesdienst gekommen sind, haben Zwingli gehört, evangelisch predigen. Also ich bin überzeugt, dass so die Reformation in den Kanton rausgekommen ist.
War sie reformiert?
Ja, was heisst das? Ich würde sagen, sie war evangelisch gewesen. Ihren ist ganz sicher das Evangelium sehr am Herzen gelegen.
Eine große Stärke deines Buches ist diese Tiefe der Recherche und dass du auch keine strittigen Punkte, glaube ich, umschiffst. Du sagst, dass sie in dieser Urkunde, Übergabeurkunde vor 500 Jahren, hat Katharina so den Klosterschlüssel an die Stadt übergeben und damit auch die Besitztümer. Und da schreibst du, dass in dieser Urkunde hätte sehr gut auch drinnen stehen können, eine Klosterkritik, eine reformierte Klosterkritik. Oder auch, dass diese Abtei umgenutzt werden muss für Arme. Es gibt in anderen Gebieten solche Übergaben, wo das an Bedingungen gebunden wurde. Die Äbtissin hat da in etwa geschrieben, sie übergibt es dem Rat im guten Glauben, der wird das gut verwenden. Nun hast du, ich weiß nicht, ob das neu rausgefunden ist, listest auf, wofür Geld verwendet wurde. Nämlich gar nicht so sehr für Pädagogik, für Kirchen, für Arme, sondern es sind da Kriegsanleihen gemacht worden. Herrschaftsrechte hat die Stadt gekauft, Landvogteien und am Ende sogar die Ratsbesoldung. Also ist das nicht eine Schwachstelle in diesem Katharina gedenken, dass diese Urkunde da so wenig zeugt davon, dass sie neugläubiger Gesinnung war.
Ja, das hat ja die Historikerin Christine Christ von Wedel für das letzte Buch so sorgfältig rausgeschafft. Sie hat die Urkunde sehr genau analysiert und hat zum ersten Mal eben wirklich geschrieben, was nicht drin steht, was man dann später immer drin gedacht hat, vor allem der Bullinger, wo dann auch damit natürlich hat wollen, ein bisschen mitbestimmen, was mit dem Geld passiert. Ich glaube, die Sachen, Kriegsanleihe und Ratsbesoldung, das ist dann sehr viel später aufgegriffen, also für das gebraucht wurde. Da bin ich jetzt nicht mehr ganz genau sicher, wann, was, wie gebraucht worden ist. Sicher ist es am Anfang vor allem für die Schulen und für den Mooshafen und so gebraucht worden, weil das ist das Dringendste gewesen, was man zuerst gebraucht hat. Aber spannend ist schon, was nicht in dieser Urkunde steht.
Aber ist das vielleicht auch ein bisschen heilsam im Rückblick auf die Reformation, dass eben dass einerseits die Leerstellen da sind und auch die Unsicherheit, eben was ist quasi reformatorisch und was ist halt vielleicht einfach pragmatisch. Wir haben es vorher beschrieben, eben mit dem Beispiel in Schaffhausen. Es ist ja auch eine wahnsinnige Umbruchzeit gewesen, wo ganz unterschiedliche Sachen reingespielt haben. Eben, vielleicht haben die Rebbauer auch einfach Hunger gehabt, ganz ohne Bibelstudium, sondern einfach Hunger. Also es war ja auch eine Zeit gewesen, wo ganz unterschiedliche Antriebe haben können eine Rolle spielen, warum es zu dem Umsturz gekommen ist. Also man kann das ja auch nicht isolieren. Und vielleicht ist das komplexe Bild, das du jetzt, oder auch das mit diesen vielen Leerstellen, vielleicht sollte man das auch auf andere Reformationshelden übertragen und dort vielleicht ja, gewisse Leerstellen zulassen, oder nicht uns immer so sicher sein, ob das jetzt die idealistischen Helden gewesen sind, wo getrieben gewesen sind, rein aus reformatorischer Überzeugung.
Ja, ich denke schon. Also das war eine totale Umsturzzeit gewesen sowieso. Also was dort alles passiert ist, was dort alles neu war. Ich meine, der ganze Welthorizont, der sich aufgetan hat mit den Entdeckungen von der neuen Welt und dass man plötzlich Zugang zu Wissen gehabt hat und dass es möglich gewesen ist, den Pflichtzölibat aufzuheben in Zürich und die Messe abzuschaffen. Also das ist für mich immer noch eine riesige Frage. Wie ist das möglich gewesen, dass die Bevölkerung hat wollen, dass man die Messe abschafft und die Statue zu den Kirchen rausbringt? Das ist für mich immer noch faszinierend. Und es ist ja wirklich so gewesen, dass die Leute haben wollen, dass die Statuen und die Bilder zu den Kirchen auskommen. Also in Zürich haben sie ja müssen schauen, dass es ja keinen riesigen Bildersturm gibt. Das finde ich noch faszinierend, wie das beschrieben ist, dass dann die Regierungen die Kirchen beschlossen haben.
Dass das einigermaßen geordnet
passiert und dass nicht die Leute reinrennen und alles rausholen.
Irene, diese Planungsgruppe für dieses Katharina-Gedenken, mich würde noch interessieren, wie ihr das diskutiert mit Eberhard von Reischach, diesen Söldnerführer, den sie kurz nachdem sie das Kloster ja nicht verlässt, sie hat da dann lebenslanges Bleiberecht und kriegt auch noch eine sehr große Abfindung. Aber ich würde gerne wissen, wie ihr das diskutiert, diesen Umstand, dass sie da einen Söldnerführer heiratet.
Ja, das ist eine Frage. Und ihre Cousine, die auch Äbtissin war, hat dann der andere Freund, der auch Söldnerführer war, geheiratet. Also das sind zwei Äbtissinnen, die zwei so Kriegsherren, Haudegen heiraten. Das ist schon total spannend. Aber es war so eine andere Zeit gewesen. Es war so eine andere Zeit gewesen. Auch die Rüche von der Aussprache und wie sie sich angegriffen haben gegenseitig. Ich glaube, es ist ganz schwierig, sich dort drin zu denken.
Ich habe den Eindruck, sie ist ein bisschen eine Heldin einer Frauengeschichtsschreibung noch, wie wir sie stark seit den 80er Jahren kennen, wo geschaut wird, wo sind Frauen, die selbstbewusst, mutig aufgetreten sind, die sich einfügen lassen in ein Bild von emanzipierter Frau, in diesem Fall ja auch, kann man sagen, sexuell frei agierender Frau. Die hat ja wahrscheinlich noch während ihrer Zeit als Äbtissin ein Kind bekommen. Du hast das schon angedeutet vorhin. Sie wollte dann, dass diese Tochter vielleicht auch ins Kloster kommt. Da wissen wir aber nicht genau, wie es war. Also mein Eindruck ist allerdings, dass gerade diese Figur so ambivalent ist, so schillernd, aber zugleich ambivalent und so stark mit der Macht verwoben ist als Feudalherrin, aber auch noch danach, du nennst diese Abfindung, die sie bekommen hat, 5 Tonnen Getreide jährlich, dann nochmal 3,5 Tonnen Hafer, 343 Pfund Silbergeld, 50 Eimer Wein, also so eine Abfindung, da scheint mir aus einer machtkritischen Perspektive, machtkritischen Geschichtsschreibung sind da bei so einer Heldin zumindest für mich schon viele Fragezeichen.
Was wäre die Fragezeichen genau? Also
ob sie sich eignet, jetzt 500 Jahre später, sie so in den Mittelpunkt eines Gedenkens zu stellen und was das über eine Stadt sagt, die das macht und vielleicht positiv formuliert, dieses Katharina-Gedenkjahr auch herzunehmen und zu schauen, welche alternativen Heldinnen die Geschichte auch bietet, die wir vielleicht sogar mit sehr viel mehr Recht auf einen Sockel stellen können.
Also was ich interessant finde an der Argumentation ist, dass es doch speziell ist, dass wir jetzt bei einer Frau darüber reden. Also ich glaube, bei allen Reformationshelden, die männlich sind, könnte man die Diskussion auch führen. Inwiefern ist es auch um Macht gegangen? Also ich glaube, Kirche und Macht und Politik sind gerade in der Zürcher Reformationsgeschichte ja immer eng verwoben. Und auch der Zwingli hat mit seinem Vorgehen gegenüber den Täufer ist er definitiv auf der mächtigen Seite gestanden und hat Angst bekommen vor dem Umsturz. Der Luther und die Bauern, er ist auch auf der Seite vom feudalen System stehen geblieben. Und ich finde es interessant, dass man jetzt da wenn das bei einer Frau irgendwie ambivalent ist, viel stärker der Fokus drauf geht und sogar hinterfragt, kann man die feiern, wenn sie nicht quasi auf der richtigen Seite gestanden ist. Ich glaube, bei allen Männern und Frauen, die in diesem Umsturz eine Rolle spielen, müssen wir den machtkritischen Blick haben.
Absolut, natürlich. Und die Frage, welche anderen Figuren eignen sich? Ich habe einen Blogbeitrag für Reflab geschrieben. An Katharina scheiden sich die Geister. Und da kam ein Leserbrief, der zum Beispiel Margareta Höttinger genannt hat, eine Täuferin. Ich denke, dieses Jahr, dieses Gedenkjahr, wo es ja noch eine Reihe von Veranstaltungen geben wird in Zürich, Predigten, Reden, unter anderem die Bundesrätin Karin Keller-Sutter wird auch kommen und über Katharina sprechen und darüber, wie Frauen sich heute in den Sphären der Politik bewähren müssen. Ich denke, dieses Gedenkjahr kann man wirklich sehr positiv nutzen, indem man schaut, wo wir konstruktiv anknüpfen können. Wie siehst du das, Irene?
Ja, also ich will jetzt den Gedanken noch mal aufnehmen vorher von dir, Felix. Ich finde, das wäre absolut spannend, auch mal zu fragen, inwiefern sind die Reformatoren gar nicht so mächtig gewesen, sondern haben eben auch pragmatisch reagiert auf die Situation, wie sie war. Gerade die, also ich habe ja im Buch auch den Waldmann-Aufstand noch mal beschrieben, der hat sicher eine Rolle gespielt. Die Zürcher haben Angst gehabt vor den Bauern, die in die Stadt kommen. Die haben das schon mal erlebt. Es war der Schwabenkrieg nachher gewesen, der total brutal war. Ich meine, die Reformatoren haben vielleicht viel, viel mehr Angst gehabt, was könnte passieren und wie könnte man reagieren. Sie sind gar nicht so anders gewesen als Katharina von Zimmern. Was ich dort eben spannend finde, ist, dass es in der Reformationszeit für Frauen plötzlich die Möglichkeit gegeben hat, sich zu entscheiden, wo sie vorher nicht hatten. Die hat man ins Kloster gegeben, an vielen Orten, und plötzlich sind sie vor der Frage gestanden, was jetzt? jetzt muss man entweder so oder so. Und in Mötterbach hat es ja einen riesen Streit gegeben. Plötzlich haben Frauen diskutiert, öffentlich, die Familie haben es gewusst und sie haben sich müssen entscheiden.
Aber ist nicht, durch die Auflösung der Klöster haben sie sich ja dann auch wieder nicht mehr können entscheiden, oder?
Also ja, ja.
Klöster sind ja häufig auch, haben ja auch können Zufluchtsort sein für Frauen, wo eben die Heirat nicht das Ziel war, wo, ja.
Das war wie ein Zeitfenster, das offen war, wo sie selber haben können sagen. Die einen, die sicher als Kind ins Kloster gegeben haben und gar nicht haben wollen, die sind dann wieder raus. Und andere, die haben sich gewehrt, um drinnen bleiben.
Aber das Zeitfenster ist wieder zugegangen?
Das ist wieder zugegangen. Man hört ja nachher nichts von Frauen, die in den Klöster geblieben sind, dass sie dort wieder gemeinsam etwas gemacht hätten oder sich emanzipiert hätten oder einen Aufstand. Es ist dann wie wieder zugegangen.
Es ist ja sogar eine gewisse Ironie, dass die Äbtissin vor 500 Jahren den Klosterschlüssel abgegeben hat in einer Phase, wo die Volkskirche im Niedergang war. Heute ist es ja so, dass gerade bei den Reformierten sehr viele Frauen Schlüsselgewalt haben in den Kirchen. Rund 43% der reformierten Pfarrschaft ist weiblich und in der Spezialseelsorge sind es sogar 50%. Und für mich wäre dieses Katharina-Jahr auch ein Anlass, diesen Pfund noch stärker in die öffentliche Wahrnehmung auch zu bringen, aber auch innerkirchlich, wenn man so Homepages anschaut, finde ich, das ist noch viel zu wenig hervorgehoben. Wir kommen schon langsam ans Ende unserer Zeit, obwohl es noch so viel zu sagen gäbe. Ich möchte hinweisen auf den 30. Mai nochmal, die Buchpräsentation, und ich würde abschließend noch eine kleine Runde machen, wo ihr nochmal sagt, was ihr an dieser Figur Katharina bleibend faszinierend findet.
Da, dass man sich immer noch so viele Fragen stellen kann mit ihr zusammen. Also ich bin ihr immer noch auf der Spur und entdecke immer wieder Neues. Und ich bin überzeugt, dass sie sehr sorgfältig gedacht hat und dass sie sehr klar entschieden hat. Und dass sie eine Frau war, die sich gut überlegt hat, was sie macht, aber sich dann durchgesetzt hat. Das sieht man auch wirklich an dieser grossen Rente, wo sie sich eingehandelt hat.
Sie hat einen guten Deal gemacht.
Ja, sie hat einen guten Deal gemacht. Und schön an dem Bild jetzt mit dem Schlüssel, finde ich, man könnte ja sagen, gut, sie hat den Schlüssel der Stadt übergeben, jetzt sollen die Frauen den Schlüssel wiederholen.
Katharina von Zimmern war auf jeden Fall eine Frau, die einen Krieg verhindert hat damals mit ihrer Entscheidung, den Schlüssel abzugeben. Vielen Dank euch beiden. Und danke fürs Zuhören. Seid das nächste Mal wieder dabei, wenn der RefLab Stammtisch ist.
Ciao miteinander.
Ade. RefLab.